Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Wenn ihr zwischen 20 und 65 Jahre alt seid und eine Frau, dann könnte es sein, dass ihr bald schon Post bekommt von eurer Krankenkasse mit einer Einladung und einer dicken Infobroschüre zu einer Früherkennungsuntersuchung auf Gebärmutterhalskrebs. Denn seit dem 1. Januar 2020 gibt es ein neues organisiertes Früherkennungsprogramm für eben diese Krebserkrankung. Damit soll die Qualität besser gesichert werden. Ab 35, also ab dem Alter 35, gibt es alle 3 Jahre dann noch so eine kombinierte HPV-Testuntersuchung, die noch dazukommt. Und man wird eben eingeladen. Also das ist tatsächlich auch neu. Alle 5 Jahre bekommt man eben diese Infobroschüre. Also jede Menge Änderungen in Sachen Krebsvorsorge. Und über diese einzelnen Punkte und die Frage, ob das alles sinnvolle Änderungen sind, habe ich gesprochen mit der Gesundheitswissenschaftlerin Ingrid Mühlhauser von der Uni Hamburg. Und ich habe sie gefragt, halten Sie diese Änderungen denn für sinnvoll?
Also gut finde ich in jedem Fall, dass es eine Qualitätssicherung jetzt gibt und dass das Programm insgesamt evaluiert werden wird. Das heißt, man wird eher wissen, was tatsächlich abläuft in den Praxen. Das war bisher oft sehr schwer festzustellen. Schlecht finde ich, dass immer noch viel zu viel getestet wird. Nämlich das jährliche Test mit dem Pap-Test schon ab dem 20. Lebensjahr ist eigentlich wissenschaftlich nicht ausreichend gesichert. Es gibt zu viele Überdiagnosen dabei und unnötige Behandlungen. Mhm. Und es wäre auch gut gewesen, wenn man den HPV-Test stärker mit einbezogen hätte. Und man könnte auch die Screening-Intervalle tatsächlich noch verlängern. Die WHO zum Beispiel empfiehlt ein Testen erst ab dem 30. Lebensjahr und dann nach Möglichkeit mit dem HPV-Test als Basisuntersuchung und Screening-Intervalle von 3 bis 5 Jahren. Also ich finde, was ich schlecht finde, ist, dass in Deutschland weiterhin viel zu viel getestet wird, vor allem bei den jungen Frauen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr.
Ich würde sagen, wir gucken uns genau für diese Altersspanne einfach auch mal die Zahlen an. Gebärmutterhalskrebs, wie viele Frauen in dieser Zeitspanne bekommen diesen Krebs?
Also genau weiß man das eigentlich nicht. Das sind immer alles Hochrechnungen, aber es ist in dieser Altersgruppe eine sehr seltene Krebserkrankung. Selbst wenn man überhaupt keine Teste durchführt, wenn man nicht testet, dann ist es weniger als eine von 1000 Frauen, die zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr ein Zervixkarzinom entwickelt.
Und bei älteren Frauen, also ab 30, haben Sie da auch Zahlen?
Also wenn ich mich jetzt auch auf diese Informationsbroschüre stütze, die den Frauen zur Verfügung gestellt wird, damit es jetzt nicht so viele unterschiedliche Zahlen hier gibt, dann wird hier eine Zahl angegeben von eine von 1000 Frauen über 10 Jahre, vom 30. bis zum 40. Lebensjahr, die eine Gebärmutterhalskrebsdiagnose bekommt. Also insgesamt ist es ein relativ seltener Krebs, selbst wenn man überhaupt keine Tests durchführen würde, was aber im deutschen Gesundheitssystem sowieso nicht der Fall ist. Selbst wenn man nicht zu diesen Früherkennungsuntersuchungen geht, werden entsprechende Untersuchungen aus anderen Gründen oft durchgeführt, weil man ein Problem hat, eine Infektion hat und so weiter. Dann wird auch getestet. Also das ist sozusagen der schlechteste Fall.
Also dieser Pap-Test wird ja auch immer wieder als positives Beispiel für Vorsorgeuntersuchungen angeführt, mit dem die Zahlen von Frauen deutlich gesenkt wurden, die an Gebärmutterhalskrebs sterben. Würden Sie nicht sagen, dass es daher schon zu empfehlen ist, diesen Test zu machen?
Der Pap-Test an sich hat sicher auch dazu beigetragen, dass Gebärmutterhalskrebs heute seltener ist als vor den 70er Jahren, als er eingeführt wurde. Das häufige Testen, so wie es in Deutschland aber durchgeführt worden ist über die ganzen Jahrzehnte, hat auch einen erheblichen Schaden. Viele Frauen, die niemals einen Gebärmutterhalskrebs entwickelt hätten oder daran gestorben wären, werden unnötig operiert. Also es werden unnötige Eingriffe am Gebärmutterhals durchgeführt, sogenannte Konisationen bei Frauen, die niemals an Gebärmutterhalskrebs wirklich erkrankt wären, weil man sucht ja mit diesem Test auch nach Krebsvorstufen. Der Test, der schlägt oft aus, obwohl die betroffene Frau eigentlich keinen Gebärmutterhalskrebs entwickelt hätte. Dadurch kommt es eben auch zu unnötigen diagnostischen weiteren Abklärungsuntersuchungen und es kommt zu unnötigen Eingriffen.
Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, dieser Papp-Test reagiert einfach sehr, sehr sensibel auf Zellen, die möglicherweise gar keinen Krebs am Ende ausbilden.
Also der Test, der zeigt oft an, obwohl entsprechende Zellveränderungen gar nicht vorliegen. Das andere Problem ist, dass der Test gar nicht so sensitiv ist, wie man sagt. Mhm. Es werden nämlich auch auf der anderen Seite Krebsvorstufen übersehen mit dem Test. Also der Test hat sicher seine Berechtigung gehabt über die Jahre und wird er auch weiterhin haben, wenn es um die Abklärung geht von Verdachtsbefunden. Aber es ist jetzt kein sehr guter Test.
Also wenn ich jetzt nicht regelmäßig zu solchen Untersuchungen gehe, muss ich dann als Frau kein schlechtes Gewissen haben?
Das muss jede Frau für sich selbst entscheiden. Und deshalb ist es so wichtig, dass sich die Frauen ganz in Ruhe, es gibt überhaupt keine Eile, sich die Informationsbroschüre, die zur Verfügung gestellt wird, durchlesen und diskutieren und sich dann überlegen, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Es ist ja so, man bekommt ja diese Krebsvorstufen erst, wenn man sich infiziert hat mit diesen HPV-Viren. Mhm. Und diese HPV-Viren, die bekommt man durch Geschlechtsverkehr. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man keinen Geschlechtsverkehr hatte, bekommt man auch diese Infektionen eigentlich nicht. Und wenn man dann diese Infektion hat, die heilt bei den allermeisten Frauen von alleine wieder aus. Innerhalb von 2 Jahren ist diese Infektion auch nicht mehr nachweisbar, ist ausgeheilt. Bei einzelnen Frauen kann eine chronische Entzündung entstehen. Und aus dieser chronischen Entzündung, die kann über Jahre bestehen, kann dann nach Jahren können sich eventuell Krebsvorstufen entwickeln. Und aus diesen Krebsvorstufen dann erst wieder, auch wieder nach weiteren Jahren eine Krebserkrankung. Das heißt, es gibt eine große Zeitspanne der Entwicklung von einer Infektion über eine chronische Entzündung, Krebsvorstufen bis zu einer Krebserkrankung, sodass man sehr viel Zeit hat, sich das zu überlegen, ob man diese Untersuchungen durchführen möchte oder nicht.
Es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen, die angeboten werden, um unentdeckte Tumore zu finden, zum Beispiel Brustkrebs, bei Darmkrebs, bei Hautkrebs. Sie kritisieren aber, dass wir an diese Vorsorgeuntersuchungen oft überzogene Erwartungen haben, ne? Warum eigentlich?
Ja, es liegt in der Natur der Sache, dass man erstmal denkt, früher ist immer besser. Das ist ja auch das, was immer wieder zu hören ist. Je früher etwas diagnostiziert wird, umso eher kann ich behandeln und umso günstiger die Prognose. Mhm. Das Problem dabei ist, dass ich mit diesen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen jeweils eine ganz bestimmte Krebserkrankung suche und jede einzelne Krebserkrankung ist für sich genommen eine seltene Erkrankung. Und das heißt, selbst wenn ich einen sehr guten Test habe, ist es schwierig, die bestimmte einzelne Krebserkrankung zu finden. Und vor allem nützt es mir nur etwas, wenn ich die früher finde, wenn ich dann auch eine Behandlung habe, die, wenn sie früher eingesetzt wird, tatsächlich auch ein besseres Ergebnis bringt, als wenn ich sie später einsetze, diese Behandlung. Und jetzt brauche ich eben, um dann beurteilen zu können, ob früher wirklich besser ist als eine spätere Diagnose, brauche ich sehr gute, große wissenschaftliche Studien. Und diese Untersuchungen gibt es für einzelne Krebserkrankungen. Also da wissen wir schon sehr gut Bescheid. Also zum Beispiel für die Krebsfrüherkennung mit der Mammographie. Da wissen wir, dass wenn man sie bei Frauen zwischen dem 50. und dem 70. Lebensjahr alle 2 Jahre einsetzt, dass ich tatsächlich dann bei 1 bis 2 pro 1000 Frauen, die über 10 Jahre teilnehmen am Screening, einen Brustkrebs-Todesfall verhindern kann. Das weiß ich. Und ich weiß auch, welchen Schaden diese Screening-Untersuchungen haben. Also ich kann sagen, wie viele Frauen bekommen eine Brustkrebsdiagnose und eine Behandlung, die sie niemals bekommen hätten. Also wir sprechen von Überdiagnosen. Oder es gibt auch auf der Schadenseite falsche Verdachtsbefunde. Also der Befund zeigt etwas an und dann muss man weitere Abklärungsuntersuchungen machen, bis sich herausstellt, dass eigentlich gar kein Grund zur Beunruhigung besteht. Also das ist zum Beispiel jetzt für die Brustkrebsuntersuchung mit der Mammographie. Und da kann man vielleicht jetzt auch schon anfügen, dass ja in der Frauenarztpraxis oft noch zusätzliche Untersuchungen angeboten werden zur Krebsfrüherkennung. Zum Beispiel der Ultraschall zur Brustuntersuchung. Und dafür gibt es diese Studien nicht. Also wir können nicht davon ausgehen, dass diese Ultraschalluntersuchung der Brust bei gesunden Beschwerdefreien freien Frauen tatsächlich einen Nutzen hat. Wir wissen aber, dass es einen Schaden gibt dadurch, nämlich über Diagnosen und über Therapien. Ähnliches findet sich für diese Ultraschalluntersuchung auf den Eierstockkrebs. Das wird ja auch oft angeboten den Frauen in den Frauenarztpraxen als sogenannte IGL, also eine individuelle Gesundheitsleistung, die die Frauen selber bezahlen müssen. Da wissen wir, die sehr gute Untersuchungen dazu, dass diese Untersuchung mit dem Ultraschall auf Eierstockkrebs keinen Nutzen hat. Es gibt nicht weniger Frauen, die an Eierstockkrebs sterben, aber unnötige Operationen an den Eierstöcken und die sind nicht harmlos.
Aber woher kommt denn die Vorstellung, dass viele Menschen und auch Ärzte, Ärztinnen sagen, ja, Vorsorge, Früherkennung, das ist immer wichtig und immer gut?
Ja, das kommt deshalb, weil die Informationen oft irreführend sind oder gar nicht oder gute Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden. Das gilt jetzt für die Frauen zum Beispiel, die jetzt entscheiden sollen, ob sie das machen wollen oder nicht. Die sind oft schlecht informiert, die haben eben die entsprechenden Informationen nicht vorliegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Frauenarztpraxen einen erheblichen Anteil ihres Einkommens dadurch verdienen, durch diese Früherkennungsuntersuchung an gesunden Beschwerden freien Frauen.
Wenn wir nochmal bei den Schäden sind, die durch solche Früherkennungsuntersuchungen entstehen können, ist das da auch abhängig von der Krebsart? Also ist zum Beispiel ein Screening für Darmkrebs besser als eins für Hautkrebs?
Für das Darmkrebs-Screening gibt es große Untersuchungen, gute Untersuchungen und man kann tatsächlich mit dem Screening auf Darmkrebs die Sterblichkeit an Darmkrebs reduzieren. Aber das gilt auch nur für die älteren Leute, also ab dem 50. Lebensjahr, nicht für die jungen Leute. Da hat es keinen Nutzen, weil Darmkrebs bei jungen Leuten sehr selten ist. Wir sprechen jetzt nicht von ganz bestimmten Familien, wo es eine hohe familiäre Belastung gibt. Von denen sprechen wir nicht. Beim Hautkrebs-Screening ist es so, dass es überhaupt solche Untersuchungen nicht gibt und dass es international durchgehend davon abgeraten wird, das Hautkrebs-Screening durchzuführen. Das gibt es nur in Deutschland, dass die Krankenkasse so bezahlt. Da gibt es keinen nachgewiesenen Nutzen, hingegen aber sehr viele Überdiagnosen und Übertherapien.
Sagt die Medizinerin Ingrid Mühlhauser von der Uni Hamburg. Wir haben darüber gesprochen, wann Früherkennungsprogramme für Krebs sinnvoll sind und wann nicht. Wenn ihr euch informieren wollt, sie empfiehlt euch die Seite gesundheitsinformation.de. Da bekommt ihr zum Thema unabhängige, wissenschaftsbasierte Infos.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.